Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Dr. Burkhard Benzmann und ich begleite Führungskräfte vor allem in Veränderungssituationen. Heute spreche ich nach längerer Zeit mal wieder mit Dr. Thomas Hake. Thomas ist, wie ich, im Feld des Executive Coaching, der Beratung unterwegs. Ich füge den Link zu seiner Homepage auch in die Shownotes ein. Und wir steigen sofort ein. Thomas, wo treffe ich dich an, virtuell?
In meinem Sessel, der tatsächlich dafür gedacht ist, in ihm über die wichtigen Dinge nachzudenken. Ich lese hier auch sehr gerne, schaue aber auch immer wieder dabei aus dem Fenster und sehe dann einen noch nicht grünen, aber zumindest vom Schnee befreiten Friedhofspark mitten in Berlin in Kreuzberg. Und da hinten, da irgendwo ist das Tempelhofer Feld.
Ja, okay, also eine grobe Ahnung dazu. Wobei, wir haben uns ja schon versprochen, uns doch in diesem Jahr wenigstens mal wieder live zu sehen. Das heißt, die nächste Episode, da werden wir ein paar Fotos machen von uns beiden, wo immer wir dann sind.
Exakt, das könnte in Brandenburg sein, da haben wir schon drüber geredet.
Ja, das wäre eine Maßnahme. Ich habe mir gewünscht, dass der Fokus des heutigen Gesprächs auf dem Thema Relevanz liegen solle. Ich hatte ja bereits, du hast es vielleicht auch gesehen, ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, das zu hören, eine Podcast-Episode, nämlich die SF 210, Relevanz erkennen, worauf es wirklich ankommt, diesem Thema gewidmet. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Und ich habe daran erkundet, warum Führungskräfte sich mit der Thematik gerade jetzt beschäftigen sollten, denn wir alle haben die Herausforderung durch Informationsfülle, die Frage, ist das eigentlich noch wahr, ist das ein Deepfake und unter solchen Umständen natürlich dann auch das Richtige zu tun. Ich schmeiß mal schon mal was rein, Thomas, Relevanz, klar, wir sind, du noch mehr als ich, Altsprachler, kommt vom lateinischen Relevare, anheben, etwas hervorheben, das deckt sich, glaube ich, auch mit unserem Alltagsverständnis und die Relevanzkompetenz, wie ich mal das bezeichnet habe, ist nach meinem Verständnis so ein Bündel aus Fähigkeiten, aus der Fülle des Möglichen sozusagen, genau das zu erkennen und auch hervorzuheben, um im Wortsinn dann auch zu bleiben, was im entsprechenden Kontext, den man natürlich auch interpretieren muss, den wirklichen Unterschied macht, also worauf es dann ankommt und natürlich dann auch zu handeln. Aber ich schmeiß das mal zu dir rüber. Ist das so Relevanz und meinst du auch Relevanzkompetenz ist ein besonderes Thema für Führungskräfte?
Unbedingt. Die Antwort würde ich nicht überraschen. Ich glaube, dass wir einfach mehr denn je vor der Aufgabe stehen, die Umwelt, die systemrelevante Umwelt, je nachdem, in welchem System wir gerade stecken, daraufhin zu scannen, ob sich da etwas abzeichnet, das für uns und unser Überleben als systemrelevant sein könnte. Und das ist, glaube ich, exakt der richtige Begriff. Ja, dann hat es hat einen Bezug zu mir, in dem Sinne, dass ich vielleicht dieses System jetzt hier als Führungskraft oder Inhaber oder wie auch immer als Mitarbeiter repräsentiere. Und es ist unmittelbar wichtig für dieses System, diese relevanten Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Sonst wären sie eben nicht relevant. Aber da fängt ja schon das Problem an. Ich denke aber, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, in diesem riesigen weißen Rauschen, mit dem man heute auch medial konfrontiert ist, die Dinge herauszufiltern, die wirklich relevant sind oder erst noch werden. Aber das Werden, Relevanz werden, zeichnet sich ja auch im Jetzt schon ab. Das ist die eigentliche Herausforderung. Das ist eine enorme Intelligenzleistung. Andererseits, es war nie einfach.
Ja, es scheint sich einfach jetzt zu verdichten. Und ich will da nicht dem das nachplappern, was überall gesagt wird, von wegen Nachfolge der VUCA-Zeit und so weiter. Aber ich glaube, wir erleben das an unserem eigenen Körper, Seele, Geist auch. Deswegen nochmal eine Nachfrage auch an dich, gerade auch an dich als Philosophen, vielleicht auch als Unternehmensphilosophen, wenn man so will. Ich würde unterscheiden zwischen Relevanz als individuelle Frage oder subjektiv zu beantwortende Frage und Relevanz als objektiv zu beantwortende Frage, wenn das überhaupt geht. Würdest du da auch so eine Unterscheidung machen? Vermischt sich das? Hilft mir und hilft den Hörerinnen und Hörern, die ja nun Führungskräfte zum großen Teil sind und sagen, boah, das ist mein täglich Brot. Ich habe ja selbst als Individuum schon damit eine Herausforderung, aber ich habe natürlich auch in meinem Führungsteam zum Beispiel eine Herausforderung. Also subjektive Relevanz und objektive oder vermeintlich objektive oder polyperspektivische Relevanz.
Ja, würde ich jetzt als philosophisch geschulter Mensch sagen, muss man so einfach eben warnen, objektiv, subjektiv. So einfach zu trennen, ist natürlich nicht möglich. Wir kommen ja daraus nicht raus, uns selber ein Bild von der Wirklichkeit zu erzeugen. Das tun wir in aller Regel nicht alleine auf der Welt. Das tun wir sprachlich vermittelt. Das tun wir im Verein mit anderen, die dazu nicken, wenn wir irgendwas sagen. Mhm. Übrigens eine der großen Gefahren für Chefs aller Art oder Chefinnen, dass eben alle zu früh nicken.
Ja.
Und dadurch sich Fehler einschleichen in der Bewertung eben der relevanten Umweltfaktoren. Also um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wenn ich da überhaupt einen Sinn drin erkennen will, jetzt gerade zu fragen, was ist denn da eine subjektive Relevanz, dann würde ich das mal so zuspitzen, wenn sich das auf mein Leben bezieht, also der existenzielle Dimension hat, dann würde ich sagen, ja, da kann man von subjektiver Relevanz sprechen. Ist es für mich persönlich wirklich, wirklich wichtig, dies oder jenes zu tun, meine Zeit mit dieser oder jener Geschichte zuzubringen. Und das ist natürlich eine ganz andere Frage als die relevanten systemrelevanten Umweltfaktoren und die Suche von Führungskräften danach. Insofern, da würde ich solche Fragen wie nach dem Eigentlichen für mich ins Spiel bringen. Das ist ja ein Begriff, der aus der Existenzphilosophie stammt. Und da steckt das Wort Eigen mit drin, deshalb mag ich das auch.
Ja.
Das ist immer die Dimension auf meiner Existenz. Und die ist ja nun mal dadurch gekennzeichnet, dass sie endlich ist. Mhm. Ich habe also eben nur eine begrenzte Lebenszeit zur Verfügung. Ich weiß nicht, wann die endet, aber ich weiß, dass sie endet. Und das ist eben das, was Heidegger, der diesen Begriff aufgebracht hat, als die Eigentlichkeit einer Lebensführung auch versucht hat zu beschreiben, dass ich das nie vergesse. Ja, also Subspecium in der Eternitatis unter dem Ewigkeitsaspekt, ist das da gerechtfertigt, was ich tue, oder sollte ich mich vielleicht um ganz andere Dinge tun? Wir kennen ja beide auch zahllose Leute, die dann irgendwann mal sagen, ich habe bis jetzt 5 Filialen von irgendeiner Kette in Berlin betrieben und jetzt züchte ich mal Äpfel im alten Land.
Ja.
Ja, und weil ich mit meiner Lebenszeit nochmal was anders anfangen möchte. Und da kann man natürlich auch von Relevanz sprechen, aber es ist natürlich viel gediegener und altmodischer, davon Eigentlichkeit zu sprechen, weil es vor allen Dingen auch diesen Unhintergehbarkeitsaspekt der eigenen Subjektivität mitdenkt. Das ist immer auch meine Endlichkeit.
Ja.
Womit verbringe ich meine Zeit? Und es gab auch da einen Gegenbegriff, die Uneigentlichkeit, das ist diese Designsvergessenheit, würde Heidegger sagen. Das ist, wenn ich einfach das Grundgefühl des Daseins eintausche, nämlich Dankbarkeit, würde ich fast sagen, hart mit Angst um meine Existenz, wenn ich das eintausche um das ganz normale Getriebe und mich nur da bewege, ja, und am Ende dann tatsächlich auch das Gefühl habe, ich habe mein Leben verpasst, weil die wirklich, wirklich wichtigen Dinge für mich habe ich nicht gemacht, habe ich nicht wahrgenommen, habe ich nicht zugelassen. Ja. Insofern, man kann das auch relevant nennen, aber ich finde, das ist ein nüchternerer Begriff, der eher so im Umfeld der Systemtheorie Sinn macht. Ich glaube, da ist das mit dem Subjektiven angebracht. Jetzt ist aber auch gut damit. Ich finde, ne, das ist auch dein angestammtes Gebiet, nämlich Selbstführung, sich immer wieder genau dahin auszurichten und den Kompass dahin auszurichten, wo es für mich mit meiner begrenzten Lebenszeit wirklich, wirklich wichtig ist.
Ja,
wo ich vielleicht auch den größten Anpack habe, wo ich vielleicht den größten Effekt habe, wo ich vielleicht aber auch einfach nur das größte Glück erwarten darf. Oder meiner Verantwortung gerecht werde in einem kleinen sozialen Kontext.
Naja, du kennst ja in meinem Modell mit den 7 Feldern, ist es ja auch der Aspekt der persönlichen Mission, also für sich zu definieren und zwar wirklich für sich und nicht andere, für sich zu definieren und nicht anderen das zu überlassen. Was ist denn aus meiner Sicht mein Beitrag zum Universum oder wie immer man das dann formuliert? Warum bin ich auf dieser Welt oder was weiß ich, wenn jemand jetzt religiös geprägt ist, was will Gott von mir, was ich hier bitteschön mache und mit meinen Fähigkeiten und Talenten das zu Wege bringe, was immer jetzt zu tun ist. Ich halte es schon wichtig, ich halte es auch dann wichtig, wenn ich jetzt mir vorstelle, ein Inhaber eines Familienunternehmens. Ich kenne ja diese Perspektiven als Berater dieser Menschen auch und der eine oder die andere wird auch jetzt zuhören. Die Perspektive ist ja auch da, beides eigentlich zu würdigen und auch zu halten, wenn man so will, nämlich das, was ist relevant für mich jetzt in meiner Lebensphase, in den verschiedenen Rollen, in denen ich bin, also Unternehmensinhaberin, Mutter, Tochter, Freundin, männlich wie weiblich, je nachdem. Das ist ja ein Punkt, allein damit bin ich ja schon ausreichend beschäftigt, in Anführungszeichen immer wieder zu klären, in welchen Rollen bin ich jetzt gerade und inwieweit, was hat Relevanz für welche Rolle, ist ja schon ein Aspekt. Plus mein Tun ist ja wesentlich geprägt dann dadurch, dass ich ein Unternehmen führe, verantwortlich führe, mit anderen vielleicht in der Führungsmannschaft führe. Und da ist die Relevanz natürlich eine andere. Und mein Appell ist in diesem Kontext immer, und das gehört für mich auch zur Relevanzkompetenz oder zu den Relevanzkompetenzen, diese verschiedenen Perspektiven einnehmen zu können und ihre Unterschiedlichkeit auch zu würdigen, wenn man so will. So habe ich das vorhin auch gemeint mit der subjektiven Relevanz in Bezug auf mich als Individuum, aber eben auch die Notwendigkeit, die Perspektive zu verändern und zu sagen, puh, Familienunternehmen, ich bin jetzt in der vierten Generation. Wie gehe ich denn damit um? Was ist meine Perspektive da an der Stelle? Was ist denn da das Eigentliche und was ist das, dann weiß ich nicht, den Begriff müsst ihr ja vielleicht noch bauen. Was ist das, was vielleicht auch die Akzeptanz der Tradition und Fortentwicklung bedeutet?
Ja, also da sind ganz viele Faktoren natürlich jetzt benannt. Das Soziale, das System, das ich vielleicht am Leben halte, mit am Leben halte, die Tradition, die wegführen von dieser radikal individuellen Perspektive, die ich eben mit dem Begriff der Eigentlichkeit in Verbindung gebracht habe. Gleichwohl muss man, glaube ich, sich immer wieder vor Augen führen, dass diese radikal individuelle Perspektive alle anderen überbrückt. Mhm. Ich kann das nur Kraft meiner Individualität als ich, als Thomas Hake, als Burkhard Benzmann machen oder als Unternehmer X oder Unternehmerin Y mit dieser Existenz, die der liebe Gott oder das Universum oder sonst wer mir geschenkt hat.
Ja.
Ich kann nicht aus mir raus.
Ja.
Ja. Und am Ende werde ich innerhalb dieses Lebens damit umgehen müssen und aus den Ressourcen, die mir das Leben bietet, diese Probleme auch bewältigen müssen, diese Fragen beantworten müssen. Und die letzte Frage ist, ist das das Richtige, was ich ganz persönlich mit meiner Lebenszeit anfange? Mhm. Das ist wie so eine Einkehr. Ich finde, das hast du sehr schön beschrieben in deinem Buch, dass man diese Art von Einkehr auch ritualisieren kann und dass man immer wieder auch das genau tun sollte. Wir sind beide mal im Gespräch dahinter gekommen, dass in mir ein Klausner steckt. Ich bin nicht von ungefähr zur Philosophie gekommen. Mhm. Also in die Klause zu gehen, wie die Mönche früher, und mit sich und seinem Leben und dem lieben Gott, wenn es ihn denn gibt, zu Rate zu gehen. Ist das das Richtige, was ich tue?
Ja. Ja, immer auch immer wieder dieses Ausklinken letztlich damit.
Ja.
Und auch das sich mit sich selbst aushalten, wenn man so will, was ja vielleicht auch für manche immer schwieriger wird. Dass das, also auch die Muße auszuhalten, das ist ja auch immer ein Appell, den ich habe, aber das verhallt oft auch. Es verhallt im Klingeln des Smartphones oder welcher Störung auch immer, die da zugelassen wird. Also
ich ahne das nur, wie schwer es für Menschen heute ist, wirklich die Dinge abzuschalten. Weil das wäre ja die Vorbedingung, um in die Klause zu gehen.
Genau.
Dass man das ohne Probleme aushält.
Ja.
Ich habe null Problem damit. Ich sage das nicht prahlerisch, es ist an mir vorbeigerauscht. Aber ich sehe es bei allen Menschen ringsum, in den U-Bahnen und überall. Es ist den Leuten, glaube ich, nicht mehr anheimgestellt. Ich glaube, sie können es gar nicht mehr.
Ja.
Oder nur mit einer ganz enormen Anstrengung zu sagen, wisst ihr was, die 3 Tage schalte ich alles ab.
Ja.
Ich brauche keine Nachrichten, ich brauche keine Social Media, ich brauche keinen Input, ich brauche gar nichts. Ich brauche einfach mal nur Ruhe.
Ja, also gut, wir können es ja analog sagen. Das heißt aber auch auf analog Kaffee und Wein und Bier und leckeres Essen und nur Wasser und Brot vielleicht mal zu haben, mental, vielleicht ist das der Punkt. Ja. Das ist eine Herausforderung, sehe ich auch so. Ich würde gerne an der Stelle noch einen Begriff reinwerfen, mit dem ich mich gerade sehr beschäftige, gar nicht so sehr, also auch von außen ausgelöst, nämlich ich las einen Artikel im Harvard Business Review zum Thema, ich glaube so sinngemäß, Adaptability is the new resilience. Also die Anpassungsfähigkeit ist die neue Resilienz. Damit hadere ich noch eine ganze Weile. Also wenn man Resilienz so versteht in so einem klassischen Bild, ne, der Bambus, der umgebogen wird und der sich dann wieder aufstellt, der steht dann immer noch an derselben Stelle. Und der Artikel geht davon aus, dass das Bild gar nicht trägt, weil im Prinzip bist du gar nicht mehr an derselben Stelle, wenn die Böe dich umgeworfen hat und du wieder aufgestanden bist aus Resilienz, sondern du bist ein ganzes Stück weiter, ob du willst oder nicht. Und ich finde jetzt gerade, wenn wir über Relevanz sprechen, was ist wirklich relevant? Wenn die Forderung heutzutage, auch unter dem Druck von Digitalisierung, disruptiven Technologien, auch gesellschaftlichen Veränderungen, Reaktionen darauf und so weiter, uns alle schüttelt und auch umwirft ab und zu und wir uns dann wieder aufrappeln und an einer anderen Stelle wiederfinden. Wenn man jetzt sagt, Adaptability, Anpassungsfähigkeit, du musst zusehen, dass du anpassungsfähig wirst, du musst schauen, wo deine Nische ist und so weiter. Ist das A, nichts Neues? Das kennen wir. Survival of the Fittest heißt ja auch, dass die Leute fit, also in eine Nische passen, in der sie dann überleben können, rein evolutionär. Ja. Ja. Aber trotzdem finde ich dahinter auch ein bisschen was Unheimliches mit der Anpassung. Ich will jetzt nicht der Individualität sozusagen den Vorrang geben, weil ich glaube, das ist immer ein Wechselspiel zwischen der Individualität und dem im sozialen Sein. Aber wenn jetzt sozusagen meine Überlebensstrategie ist, mich anzupassen, was ist denn dann? Dann ist das Relevante ja genau das Nicht-Subjektive, sondern das wird ja entschieden jetzt von dem, ich sage jetzt mal, wir haben ja vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, dass die KI dich dann einstellt als Mensch für Sachen, die KI im Moment noch nicht so will oder kann. Also die Anpassung kann ja bis zur Auslöschung auch dessen sein, was vorher relevant für dich war.
Ja, also ich sehe das gerade unter dem Aspekt der Eigentlichkeit relativ unbekümmert, weil wir kommen ja aus unserem Leben nicht raus. Was heißt denn schon, wir werden umgeschmissen, umgeschoben und woanders wieder aufgestellt? Ich meine, wir gucken uns vielleicht nach einer neuen Nische um, beruflich. Mhm. Wir müssen vielleicht andere Fähigkeiten kultivieren, als wir es bisher getan haben. So what? Mhm. Das hindert mich nicht daran und entbindet mich nicht von der existenziellen Pflicht, für mich zu fragen, innerhalb meiner Lebenszeit, was mache ich eigentlich damit? Will ich das? Ich meine, jeder von uns hat Situationen erlebt und jede von uns, wo wir uns auch gefragt haben, was tue ich hier? Ist das sinnvoll? Ja, ist es wirklich im Einklang mit mir? Und wir haben es trotzdem getan.
Ja.
Deshalb sagte ich eben, so what? Ja, es ist grundstürzend. Ja, es ist neu. Ja, wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Aber wenn wir uns die letzten 30 Jahre anschauen, was haben wir an Anpassungsleistungen da schon verbracht? Ja, wir haben vor 30 Jahren von all dem nichts gewusst, was heute unser Leben ist. Und so geht das die ganze Moderne über im Prinzip. Und immer wieder standen Menschen an diesen Schwellen.
Ja.
Das kann gut gehen, das kann schief gehen, wissen wir auch. Es kann individuell auch kollektiv schief gehen. Aber zumindest was mein eigenes individuelles Leben angeht, ja, es ist wie ein Haus, in dem ich wohne. Und das kann mir auch keiner nehmen. Also es ist meine Lebenszeit. Und mit der kann ich am Ende, da sind wir immer noch in der glücklichen Lage, ja auch wirklich relativ frei verfahren. Und ich kann eben beschließen, dann mal in die Klause zu gehen oder mit einem klugen, verständigen Menschen über das zu sprechen, was jetzt eigentlich ansteht.
Mhm.
Und die Freiheit kann mir keine KI nehmen. Also das, ja, also da habe ich ein gewisses Freiheitspathos an der Stelle, die eben auch aus dem Wissen um die Endlichkeit resultiert.
Ja, das ist für mich, um nochmal auf die Adaptabilität sozusagen zu kommen, das ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Das ist noch gar keine Beurteilung von wegen richtig, moralisch oder wie auch immer. Für mich ist das ein Aspekt zu sagen, Adaptabilität ist eigentlich immer schon gegeben. Also ja. Das fängt damit an, ja. Wenn es anfängt zu schneien, dann ziehst du dich halt wärmer an, so ungefähr. Exakt. Und wenn es wärmer wird, ziehst du die Jacke wieder aus. Also ich glaube, das ist ein Zustand, der auch zum menschlichen Dasein gehört. Adaptabilität kann aber auch etwas sein, was, und da sind wir vielleicht wieder bei dem Smartphone an der Stelle, wo wir uns nicht anpassen oder glauben, uns anzupassen, wie eben Jacke an, Jacke aus, sondern wo wir dann auch angepasst werden. Und das ist dann für mich so ein Punkt, wie erkenne ich, und da bin ich wieder bei der Relevanzfrage, wie erkenne ich für mich eigentlich, dass etwas mit mir geschieht, was ich vielleicht gar nicht will, wo ich aber schauen muss, wie ich mich kalibriere oder wie ich überhaupt mein Radar aufstelle oder wie auch immer wir das nennen wollen, dass ich mir dessen gewahr werde.
Ja, ich möchte wirklich noch mal ganz grundsätzlich kurz über Relevanz reden und dann vielleicht auf deinen Punkt jetzt gerade zurückkommen. Ich finde das insofern einen angenehm nüchternen Begriff, weil man kann ihn auch als eine Grundoperation des Geistes kennzeichnen.
Ja.
Und kann sagen, in dem Moment, wo Menschen miteinander umgehen, tun sie es meistens irgendwie vermittelt durch Symbolsysteme, durch Sprache in aller Regel, machen sie irgendwas zum Thema. So wie wir es ja jetzt auch tun. Wir machen Relevanz zum Thema. Und halten auch an diesem Thema fest, trotz aller Schleifen, die wir dann auch drehen. So, in dem Moment, in dem wir etwas zum Thema machen, erklären wir es für relevant. Und das tut unser Geist unaufhörlich. Ja. Er setzt immer zu irgendwas relevant. Jetzt darf man die Kehrseite der Medaille nicht vergessen. In dem Moment, wo ich etwas heraushebe, herausschneide aus dem Gewebe der möglichen Gedanken und Themen, blende ich auch unendlich viel anderes ab. Und zwar unendlich viel mehr anderes
ab. Klar.
Ja, alle Gedanken gleichzeitig im Kopf zu haben, hat man früher der göttlichen Existenz zugeschrieben. Wir sind heute davon weit entfernt. Vielleicht tun wir heute das mit der KI und sagen, ja, die KI kann das. Die kann das alles gleichzeitig haben. Man kann irgendwie um den Knopf drücken, Prompt schreiben und dann kommt genau das raus, was ich will. Aber wir können das nicht.
Mhm.
Und insofern ist immer die Frage, ob da uns andere reinfunken, was wir für relevant halten. Und ob das gut oder nicht so gut ist, dass sie uns reinfunken.
Ja.
Ich würde wirklich eine gute und eine weniger gute Art des Reinfunkens unterscheiden wollen. Die weniger gute Art erleben wir heute. Es gibt Agenda-Setting im riesigsten Maßstab. Innerhalb von Jahresfrist werden Themen zerschrotet, für völlig irrelevant, für beknackt erklärt, weil über die Social Media kann man die Menschen wirklich, ich würde fast sagen, mittlerweile beliebig manipulieren. Und uns fehlt an der Stelle auch noch die Kompetenz, diese Manipulationsversuche zu bemerken. Die Leute, die da ein Aha-Erlebnis haben, weil sie zum 100. Mal dasselbe lesen und reingespielt kriegen, wenn du denen das sagst, Achtung, was passiert da gerade mit euch, springen sie dir mit dem nackten Hintern ins Gesicht und sagen, ich hab endlich die Wahrheit. Ja. Mhm. Und jetzt hör auf, mir da irgendwie die Wahrheit mies zu machen. Ich habe es jetzt endlich geschnallt, warum das hier alles so läuft. Und das ist eine ganz große Gefahr, in der wir gerade stecken. Und Agenda-Setting wird einfach auch mit großer Bewusstheit betrieben. Das ist heute die große Propagandamaschinerie, die viele Unternehmen und auch politische Entitäten virtuos beherrschen.
Ja.
Und die ist unheimlich. Das kann man nicht anders sagen. Im Kleinen passiert das natürlich auch. Wenn ich jetzt mal wieder an deinen mittelständischen Unternehmer denke, dann unterliegt er auch natürlich zahllosen Einflüsterungen. Der war auf irgendeiner Messe, der hat irgendeine Führungskraft, die immer wieder dasselbe wiederholt. Es gibt Leute, die sind einfach so laut und so anstrengend, dass sie sich selber zum Thema machen in einem Unternehmen und alles dreht sich um sie. Die Gefahr darin, da klüpfe ich an unseren Einstieg an, ist natürlich, dass sich dann ein Unternehmen irgendwann mit sich selbst beschäftigt und den Themen, die eben so aufkommen. Und dann fehlen dann die Kriterien. Ist das wirklich jetzt das entscheidende Thema, dass Hans Meyer und Lieschen Müller sich nicht mehr prügeln? Ist nett, wenn sie es nicht mehr tun, aber ist es wirklich relevant?
Klar. Aber Thomas, ich muss an der Stelle noch mal eine Schippe tiefer graben. Wir haben ja die eine Geschichte, dass wir sozusagen über Sprache auch Wirklichkeit interpretieren, einordnen. Aber wir haben natürlich vor dem auch ein limbisches System, eine Amygdala, die uns erstmal sagt, ist das jetzt ist es gut oder schlecht, muss ich abhauen? Ja. Und diese Prozesse sind uns ja nahezu komplett nicht zugänglich. Also vielleicht kannst du einen Hirnscan machen. Ich weiß nicht, wie weit das heute ist. Aber das ist ja nochmal vorgeschaltet. Also in der Sprache versuchen wir Orientierung zu bekommen. Hm. Durch Benennung versuchen wir und über Kommunikation versuchen wir uns zu verständigen über etwas, was uns geschieht, was wir wahrnehmen oder glauben wahrzunehmen an der Stelle. Also du hast ja auch, wenn man so will, noch den neurobiologischen Aspekt dabei. Erstmal, wie funktioniert überhaupt Wahrnehmung? Und ist übrigens einer der Gründe, warum ich glaube, dass Kommunikation nach wie vor zu den Future Skills gehört. dass du auch in der Lage sein musst, dich über den anderen zu verständigen und zu verstehen, also auch dich selber zu verstehen. Aber das war mir eben gerade nochmal wichtig, so an der Stelle. Das, was du gerade als Beispiel genannt hast, und zurück zu unseren Hörerinnen und Hörern, die in Führungsaufgaben auch sind, was ist relevant? Ich erlebe es zum Beispiel gerade, und ich sage nicht wo, in einer Organisation, dass mir dann der Geschäftsführer dort sagt, der frisch angetreten ist, ja, ich habe leider hier einige Führungskräfte auf der mittleren Ebene. Die können mir wortreich erklären, was wichtig ist und unwichtig und wohin wir schauen sollten oder wohin wir nicht hinschauen sollten. Und du kannst nicht mal als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer sagen, machen die das aus taktischen Gründen oder machen die das aus auch politischen, wenn man so will, nämlich innenpolitischen Gründen? Ja. Oder sind die gar nicht in der Lage, diese Komplexität zu wahrzunehmen? Ja. Da ist ja wieder ein weiterer Punkt dabei. Du willst sprechen im Team über das, was relevant ist. Du versuchst Maßstäbe, Indikatoren zu vereinbaren. Ja. Und du hast ja immer noch die Ebene der persönlichen Interessen dahinter. Das ist das eine. Und das zweite, der individuellen Fähigkeiten, überhaupt sowas, ich sag das mal drastisch, zu kapieren. Also sowohl deine eigene Grenze zu kapieren oder zu erahnen, als auch die Grenzen der anderen, als auch das die Voraussetzung für gemeinsames Weiterkommen und Lernen.
Absolut.
Schwierig. Und an der Stelle, gut, da kommt unser Job natürlich immer wieder, dass wir sagen, gerade weil wir nicht Teil der Organisation sind, können wir als Externe einfach auch sagen, mir fällt Folgendes auf. gar nicht mal patriarchalisch im Sinne von, ist euch noch gar nicht klar geworden, das wäre ja auch wieder so, wo ich dann sage, nee, das ist wieder ein Schritt zu weit, aber dieses zu spiegeln, was man selbst wahrnimmt und zu versuchen zu erklären, warum man das so wahrnimmt, ist ja, finde ich, eine Kunst der Beratung auch.
Absolut. Und die Kunst besteht ja auch darin, dass man dann irgendwann nach einer gewissen Zeit auch die Muster erkennt, nach denen Themen in bestimmten Unternehmen aufgeworfen werden. Ja. Also was ist eigentlich immer wieder ein Thema in einem Unternehmen?
Genau.
Und ist das funktional? Ist das dysfunktional? Ist das sogar weiterführend? Eventuell lebensrettend auf lange Sicht? Das sind ja Unterscheidungen, die könnten dann von uns kommen, dass man wirklich auch mal eine Warnkarte hebt und sagt, Achtung, beschäftigt ihr euch nicht ein bisschen zu viel mit euch selber? Ja. Aber wir haben kein Sonderwissen, das muss man dabei auch immer wieder klar sagen.
Wir haben nur eine andere Sicht.
Und das wir ist haben eine andere so. Sicht, exakt. Ja. Und da kommen wir eben nicht raus. Das haben wir heute auch schon mal. Das ist die untergehbare Subjektivität aller Weltkonstruktionen. Da kommen wir nicht raus, auch als Berater nicht. Wir haben kein Sonderwissen, wir haben keinen Zugang zum Wesentlichen, Burkhard.
Ja.
Es sei denn eben zur Eigentlichkeit unserer eigenen Existenz. Den haben wir unmittelbar. Ja, und du hast recht. Natürlich spricht in vielen Dingen, in vielen Äußerungen eben auch der Mandelkern aus uns und nicht das Großhirn. Aber ich sage immer, wohl der Führungskraft in wirklich leitender Position, der Chefin, dem Chef, die Menschen um sich hat, die in der Lage sind, von ihren eigenen für Richtighaltungen, für ihren eigenen Relevanzsetzungen und sei es nur zeitweise abzurücken, immer zur Disposition zu stellen, andere zuzulassen. Und dann kann nämlich glücklichenfalls in bestimmten Führungskreisen sowas wie Mehrhirndenken entstehen, wo dann wirklich etwas Neues rauskommt. Wo dann wirklich Menschen sitzen, das müssen nur 2, 3 sein und es müssen auch gar nicht die Obersten sein, die mit offenen Sinnen durch die Welt gehen. Es sind manchmal auch solche Leute da, die wertvollsten, die nerven. Ja? Die Nicker und Ja-Sager, die brauchst du nicht.
Nee, und da bist du dann auch bei Adaptabilität wieder.
Eben.
Dann nicht? Ist dann nur der Mehrwert weg.
Was will der Chef jetzt von mir hören? Ja. Die Leute kannst du zu Hause lassen, die brauchst du nicht für solche Kreise. Aber die Kontroverse fähig sind, die wirklich auch die Fähigkeit beherrschen, Argumente gelten zu lassen, aber auch selber stark zu machen, Ja, und die von ihren eigenen Satzungen abrücken können. Ich halte das für die Zentrale. Mhm. So ein gewisser eingebauter Skeptizismus.
Ja.
Be prepared to be wrong. Es könnte einfach auch falsch sein, was du denkst.
Ja. Also du weißt ja, ich bin ja an Marcel Duchamp, dem faszinierenden französischen Künstler, ja, der dann nach Amerika vor allen Dingen gegangen ist, geschult, der ja nun einfach auch per se Skeptiker war. Und also für mich ist es auch als Berater und Executive Coach ein wichtiger Punkt, das auch zu behalten. Also, ja, aber gut, das ist dann der Mehrwert und darum mache ich mir auch da wenig Sorgen, weil das ist, glaube ich, nach wie vor gefordert. Ja. Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt reinbringen, weil wenn ich dich schon mal als Philosoph dabei habe, dann würde ich mal stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer vielleicht den einen oder anderen Begriff noch mit dir präzisieren wollen. Also wenn ich sage, okay, Relevanz habe ich kapiert, habe meine eigenes Verständnis jetzt mal ein bisschen kalibriert, stimme dem einen zu, dem anderen vielleicht weniger, was die beiden da gerade sich erzählen. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich ja Entscheidungen treffen. So, und wie treffe ich denn eigentlich Entscheidungen? Ich treffe Entscheidungen ganz oft nach Plausibilität. Mhm. Also mir erscheint etwas plausibel zu sein. Diesen Begriff würde ich gerne noch mal reinbringen, weil wir sagen, etwas ist relevant, okay, dazu haben wir jetzt ein paar Handreichungen, wenn man so will. Aber wie entscheiden wir denn dann eigentlich auf dieser Grundlage des als relevant Erkannten? Was ist plausibel im Sinne von Erklärung von Zusammenhängen? Du hast gerade von Mustererkennung auch gesprochen. Das Problem des menschlichen Hirns ist ja oft, dass es Muster erkennt, aber gar keine sind. Ja,
absolut. Und die besonders, militant festhält, natürlich, weil die so schräg sind.
Natürlich. Also ich will damit sagen, lass uns doch noch mal kurz auf diesen Begriff Plausibilität eingehen.
Ja.
Was verstehen wir im Allgemeinen? Was kann uns der Begriff helfen, auch wenn wir sagen Relevanzkompetenz? Wo hat er seine Grenzen auch?
Ja, der hat ja eine verdächtige Wurzel. Wir kennen ja alle den Applaus. Mhm. Das ist ja dasselbe Wort.
Ja, schön. Ja.
Beifall. Also wenn alle nicken, ist das etwas plausibel.
Ja.
Ja, das ist ein rein, wie soll ich sagen, soziales Wahrheitskriterium, das Plausibilität eigentlich stiftet, wenn man es beim Wort nimmt, sage ich mal so. Aber ich mag den Begriff trotzdem, weil er sich davon, glaube ich, auch wegbewegt hat und die wahre Bedeutung eines Begriffes vergisst, es gibt es eh nicht. Ja. Mhm. Also das ist immer eine nette Anekdote, wenn man dann darauf kommt, was heißt das denn eigentlich in der Wurzel. Ja.
Ja.
Nein, man kommt ja nicht umhin, Annahmen, die man trifft, auf ihre Plausibilität zu prüfen. Und ich finde, da hilft wieder genau dasselbe Instrumentarium, was ich eben auch schon für die Relevanzprüfung und Relevanzerhebung, was machen wir hier eigentlich zum Thema, aufgeführt habe. Also je mehr kluge und offene Köpfe du um dich hast, und offen, damit meine ich auch offen für AI.
Ja. Ja,
also alle Ressourcen, alle Erkenntnisressourcen zu aktivieren, die da sind, in den Köpfen, in den Rechnern, wo auch immer da draußen, in den Servern, in Marktforschung, in was auch immer, dann und nur dann kannst du irgendwann begründbar sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das eine plausible Annahme ist. Ja, also nehmen wir mal an, Unternehmerin X hat jetzt wirklich einen Zukunftstrend erkannt, der existenzgefährdend für die eigene Branche und speziell auch für ihr Unternehmen werden kann. Der ist jetzt erstmal ein irritierendes Faktum, ein irritierender Befund und man täte nichts lieber, als sie morgen am Tag unter den Teppich zu kehren, diese Weisheit. Aber es ist doch klug, dann wirklich mal ein paar Leute zusammenzutrommeln, die oben genannten Kriterien erfüllen,
ja,
und gemeinsam zu überlegen, ist da was dran? Kann das für uns gefährlich werden? Warum? Was ist das genau eigentlich? Das dann wirklich zu prüfen, bis man irgendwann sagt, wir können mit guter Plausibilität sagen, das ist für uns nicht einschlägig. Mhm. Oder es ist nicht einschlägig, aber on hold. Ja, müssen wir weiter hingucken. Und wir dürfen es jetzt nicht einfach wegschieben. Also das wäre auch aus gelebter Praxis und erlebter Praxis die beste Methode, um mit solchen Dingen umzugehen. Ich kenne ein Unternehmen in Hamburg, da haben die beiden Inhaber mit einer maximalen Unterschiedlichkeit in den Persönlichkeiten geradezu einen Ritus daraus gemacht. Wegen aller Dinge, egal, kommt da vorne eine Glastür hin oder nicht, die Köpfe zusammenzustecken und innerhalb kürzester Zeit eine gute Antwort zu finden. Mhm. Also die haben das wirklich ritualisiert.
Ja.
Und das tut gut.
D'accord. Ich gebe noch mal aus deiner und auch aus meiner Erfahrung, das ist meine Wette, dass du das genauso hast, die Notwendigkeit, bei einem solchen Vorgehen auch eine Metaebene einzunehmen. Also sich auch versuchen, zumindest bewusst zu werden, wenn ich sage, eine Sache ist plausibel oder ich habe folgende Perspektive dazu, sich in die Lage zu versetzen, sowohl individuell als auch und gerade als Gruppe, sich zu fragen, warum komme ich denn zu diesen Annahmen? Wieso erscheint mir etwas plausibel, also quasi einleuchtend? Welche Voraussetzungen denke ich gerade mit? Oder setze ich stillschweigend voraus, dass dieses Narrativ, diese Erläuterung, diese Erklärung, warum es nur so und nicht anders sein kann, gerade bei uns allen irgendwie Applaus, da ist der Begriff dann wieder, Applaus findet. So, und diese Meta-Ebene, die Fähigkeit auf so einer Ebene, das ist ja nichts Neues, worüber ich rede, das kennen wir ja, du kennst es, keine Ahnung, hatten wir vor 30 Jahren genauso als Thema. Diese Fähigkeit von Gruppen, ich spreche mal bewusst noch nicht vom Team. Du weißt ja, ich unterscheide Haufen, Gruppe, Team. So
Truppe gibt's auch noch.
Also ich will damit sagen, für mich gehört mit dazu, und das wäre auch ein Appell, wenn wir sprechen, Relevanzkompetenz zu erzeugen, die Fähigkeit, soweit es geht, zu versuchen zu erfassen, warum man bestimmte Dinge so beurteilt, wahrnimmt und so weiter, wie man es tut. Was sind eigentlich die Bedingungen, dass ich etwas so oder so beurteile? Und das ist natürlich schon eine Kunst, diese Fähigkeit zu erlangen. Und auch da kommen natürlich Externe wieder ins Spiel, die sagen, okay, mir fällt Folgendes auf oder ich stelle kluge und hilfreiche Fragen für diese Gruppe. Aber das ist für mich, wenn ich andere Leute beteiligen will, um zu den bestmöglichen Lösungen zu kommen, ist es für mich eine Voraussetzung, dass die Gruppe zumindest ab und an sich sozusagen über sich selbst hinaus begibt und sagt, warum ist das denn so? Wie gehen wir denn miteinander um? Wie gehen wir mit typischen schwierigen Situationen um und so weiter?
Ja, da wird ja die Systemtheorie auch kompliziert. Ne? Also sich beim Beobachten zu beobachten, ist ja nichts anderes, als was du gerade sagst, eine Realität zweiter Ordnung, die man da einziehen muss. Und da sind wir sehr schnell dabei, dass hinter allen Plausibilitätsannahmen natürlich Annahmen stecken und nicht nur die, die ich präsent habe unterm Schnürchen, sondern auch eben Annahmen, von denen ich erstmal gar nichts weiß. Die wohnen noch in meiner Kniescheibe. Ich muss sie erst zum Thema machen, aber sie sind von ungeheurer Relevanz.
Ja.
Weil die Annahmen, die zum Teil eben auch aus der Amygdala stammen, mit denen ich in die Welt schaue, die sind das Entscheidende.
Genau.
Und die haben wir auch als ungeschriebene Gesetze und Narrative, die jeder nachplappert, in allen Organisationen.
Ja.
Also das sind Grundannahmen über die Wirklichkeit und über uns selber. Ja. Die sind unthematisch in aller Regel. Und genau dahin zu fragen, da hineinzugehen, das tut weh, das macht, das macht aber auch ungeheure Freude.
Ja, also vielleicht an der Stelle auch schon gleich so zum Abrunden hin. Ein Tipp, den ich habe und den ich auch selber praktiziere, wenn ich selbst mich mit einem komplexen Thema auseinandersetze, dann nutze ich gerne verschiedene LLMs, wie in dem Fall bei mir viel mit Perplexity, ChatGPT. Ich werde demnächst mal Mistral ausprobieren. Ich mache das oft so, dass ich dann sage, challenge mich wirklich, fordere mich heraus. Ich habe die und die, das und das Vorhaben oder ich interpretiere einen anonymisierten Sachverhalt so und so und ich fordere die KI auf, mich wirklich wie ein extrem kritischer und auch so programmierter Kollege mich herauszufordern und zu locken und eben nicht, man sagt es ChatGPT nach, bis vor kurzem zumindest, dass es immer nett ist oder versucht nett zu sein. Ich habe das so noch nicht erlebt, aber also ich kann auch KI dazu nutzen, wenn ich jetzt als Geschäftsführerin zum Beispiel sage, ich bin vor einer wichtigen Session und ich reflektiere gerade mal, was meine Meinung dazu ist, mich ganz bewusst auch mit solchen Instrumenten der KI herauszufordern und auch zu sagen, hilf mir herauszufinden, wo meine blinden Flecken sind. Und das funktioniert mittlerweile, wenn ich gute Prompts schreibe, schon mittlerweile recht gut. Das wäre auch schon so ein Part jetzt zu sagen, was haben wir für praktische Tipps? Wir haben über über Relevanz gesprochen, wir haben über Plausibilität, über das Eigentliche gesprochen und wir haben aber ja immer wieder auch versucht, Bezüge herzustellen zu dem, was wir in der Beratung erleben, nämlich was kann man eigentlich in Teams auch tun, um wirksam zu sein, um das Richtige, das Wichtige vom Dringlichen zu unterscheiden beispielsweise. Ja. Fällt dir noch was ein, was wir auch mitgeben können im Sinne von, liebe Hörerinnen und Hörer, probieren Sie doch mal Folgendes aus?
Es wundert dich jetzt natürlich nicht, dass ich die Klausel empfehle. Mhm. Weil, wie gesagt, für mich stehen die nicht in einer Reihe, diese Dinge, über die wir jetzt geredet haben, sondern das ist das Übergreifende, um das es da geht. Das ist die persönliche Existenz. Und ich glaube, nur in der Ruhe und in der Abgeschiedenheit und in und vielleicht auch in der Offenheit eines guten Gesprächs können selbst ohne ChatGPT solche Dinge zur Sprache kommen, die einen steuern.
Ja.
Ja, und die werden laut. Die werden laut, wenn man alleine ist. Mhm. Da werden Stimmen laut, die sonst gar keine Chance kriegen.
Ja.
Am Anfang, ich habe das vielfach erlebt, du auch, Burkhard, wenn du in Klausur gegangen bist, am Anfang will man da nur raus. Das ist ganz eklig. Man fragt sich immerfort, wen kann ich jetzt anrufen? Mhm. Aber dann irgendwann nach einem Tag oder zwei kehrt Stille ein.
Ja.
Und dann melden sich ganz, ganz leise Stimmen.
Mhm.
Und dann stellen die aber auch teilweise wirklich ganz fiese Fragen. Teilweise ist es aber auch einfach nur ganz beglückend. Ich meine, man kommt ja auch wieder dahin zurück, dass man dankbar ist für all das, was passiert.
Ja.
Weil es passiert mir und ich lebe.
Mhm.
Das ist ja ein unglaubliches Faktum, immer wieder, wenn man drauf stößt. Und das unter diesem alltäglichen Eingebundensein und unter dem Lärm, der heute noch viel größer ist, als er je war, einfach verdeckt bleibt.
Ja.
Also insofern, das hilft mir natürlich jetzt nicht in der Frage, was bedroht übermorgen mein Unternehmen, aber wer weiß, vielleicht kommt auch die leise Stimme dann hoch, dann, wenn ich mal ganz in Ruhe für mich bin.
Naja, ich bin an der Stelle, ich nehme das auf, was du sagst, auch als Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, die kennen das natürlich nach irgendwie, Gott, 218 Podcast-Episoden, kennen das ja von mir, von uns. Wir waren ja nun oft auch im Gespräch. Es ist die Voraussetzung, bei sich zu sein, um dann danach auch bei anderen sein zu können. Also dieses Aufräumen, dieses Hinhorchen, dieses Wahrnehmen, das man wahrnimmt. Ich finde, das geht ja in der Meditation, wenn überhaupt einigermaßen, wenn man so will, zu wahrzunehmen, was nimmt denn da eigentlich wahr, zumindest sich dem anzunähern. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung, um dann auch, wie heißt es in der Zahnpasta-Reklame, früher morgen noch kraftvoll zubeißen zu können. So, also das ist ja eine Voraussetzung, die du bei dir erhalten musst. So, das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich mir nochmal mitgebracht hatte, auch für die heutige Episode, ist, aus der praktischen Arbeit, zum Beispiel, wenn ich Teamklausuren habe und versuche, Unterscheidungen zu treffen und dann Entscheidungen auch zu treffen, mich mit Perspektivwechseln auch zu üben. Also ich sehe immer zu, dass es mindestens eine Person gibt in einer Gruppe, die sich viel zu gut versteht, die dann auch mal den sogenannten Advocatus Diaboli einnimmt, eine Inquisition, der sehr hilfreiche Funktion auch. Ja. Um die ganz bewusst andere Position auch einzunehmen. Glaube ich, auch ein Punkt, der eine große Rolle spielen kann.
Ist ja noch so ein süßer Wortstamm, nicht? Der Diabolos ist der Durcheinanderwerfer auf Altgriechisch. Also der alles nochmal auf den Kopf stellt.
Ja.
Swappet und sagt, Moment mal, es könnte doch alles ganz anders sein.
Ja. Also das wäre für mich der zweite Punkt. Fällt uns ein drittes noch ein, wo wir sagen, das können wir auch empfehlen, wenn es darum geht, Relevanz tatsächlich auch zu erkennen, die Kompetenz dazu weiterzuentwickeln?
Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, eine Gefahr haben wir noch gar nicht angesprochen, dass man etwas als relevant erkennt, alle dazu nicken, weil es plausibel ist, dann kriege ich den Applaus dafür.
Ja.
Ich bin als Chef total überzeugt, das haben wir jetzt in den Köpfen. Mhm. Aber dank Amygdala und anderen kleinen Kleinigkeiten sind die eigentlich mit ganz anderen Relevanzen beschäftigt, nämlich hier voranzukommen, Kollegen X auszustechen, Bonus zu kriegen, sonst was. Und ich glaube, es ist nicht nur eine Kunst, irgendetwas zum Thema zu machen, sondern auch im Thema zu halten.
Ja.
Und dafür zu sorgen, dass sich das strukturell verankert. Mhm. Dass es nicht wieder weg flitscht. Denn das ist natürlich auch etwas, was mutmaßlich du auch kennst aus Organisationen, die du berätst.
Klar.
Dass man den Chef dann irgendwann nur nach Strampeln sieht und sagt, wie oft soll ich es denn noch sagen?
Mhm.
Wir haben das doch gemeinsam beschlossen, wir haben es doch gemeinsam herausgearbeitet und trotzdem tut er so, als hätten wir nie drüber geredet.
Ja, exakt.
Ja, und ja. Insofern, das kann man den Leuten gar nicht vorwerfen, weil deine Relevanz ist nicht deren Relevanz. Und auch nochmal, der Chef kann auch falsch liegen. Ja.
Ja.
Und der Mitarbeiter kann richtig liegen mit seiner Relevanzsetzung.
Ja.
In aller Regel hat ein inhabergeführtes Unternehmen einen Menschen an der Spitze, dem das Fortbestehen des Unternehmens wichtig ist. Selbst dieses Interesse teilt man ja in aller Regel nicht im gleichen Ausmaß mit den Leuten.
Klar.
So, insofern ist die spannende Frage immer, wie verankere ich das in den Köpfen, wie verankere ich es in der Struktur? Also immer wieder predigen hilft nichts.
Mhm.
Das hat schon von der Kanzel runter nicht funktioniert. Das wird auch in Unternehmen nicht funktionieren, sondern man muss dann wirklich dafür sorgen, dass dieses Thema zwangsläufig immer wieder auf dem Tisch liegt.
Ja.
Und dass es Leute gibt, die sich damit hauptamtlich beschäftigen müssen und oder nebenamtlich in irgendwelchen Kontexten damit konfrontiert sind und selber dann irgendwann auch dafür sorgen, dass es nicht wieder von der Agenda verschwindet.
Bin ich komplett bei dir, finde ich auch ganz wichtig als Hinweis. Ich habe es jetzt gerade auch in der Klausur, nach einer Klausur wieder gehabt, dass ich dann mit dem ich das vorbereitet habe, der auch Führungskraft in der Führungsgruppe ist, aber nicht der Chef oder Chefin ist an der Stelle, dass wir genau darüber gesprochen haben und auch gesagt haben, so welche Rituale sollten weitergeführt werden, welche Rollen ergeben sich daraus, auch die des Kümmerers.
Genau.
Und dafür auch zu sorgen, da bin ich dann, komme ich dann ab und zu wieder um die Ecke und mache einfach eine Controlling-Sitzung. Ich nenne das dann auf Englisch immer, okay, pain in the ass, das sorge ich dann für. Und ich erinnere die einfach dann daran, bin Teil des Rituals sozusagen. Mhm. Aber ich hoffe, dass sie einfach mich nicht brauchen auf Dauer, denn sonst taugt es ja nicht. Aber sie müssen, sie brauchen Kümmerer, sie müssen Rollen und sie müssen auch, glaube ich, Rituale, das gilt aber für uns ja alle, sie müssen Rituale etablieren, wie beim Zähneputzen. Das ist ja mal mein Beispiel. Am Anfang mussten deine Eltern hinter dir stehen und mussten dir sagen, komm, putz die Zähne richtig.
Mhm.
Das muss man aber heute nicht mehr haben, weil wir putzen uns halt einfach die Zähne. Wir sind darüber hinaus auch davon überzeugt, dass es gut ist für uns, aber wir denken nicht mehr drüber nach. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, sowas einzuüben, durchzuhalten, den Wert natürlich zu erkennen, es auch ab und zu wieder zu überprüfen, ob das denn sinnvoll ist. Aber es ist dann das Normale. Ne? Also das Ungewöhnliche wird durch Wiederholung dann zum Normalen und dann auch zum Nützlichen, wenn es das Richtige ist.
Und da wird das Überprüfen natürlich wichtig.
Mhm. Ne?
Weil auch das kann sich verselbstständigen
und
in reiner Selbstbeschäftigung münden. Und das wäre natürlich genau das Falsche. Weil
Oder oberflächliche Erledigung, das gibt es ja dann auch.
Ja, natürlich.
So.
Oder es ist dann Anlass für eine Flucht in den Fleiß.
Ja,
irgendjemand hat dann eine ganze Stelle und drei Sekretärinnen, um irgendein Thema totzureiten, was schon lange auf dem Friedhof gehört.
Ja, aber das wäre natürlich, Thomas, jetzt die Brücke auch zu sagen, dieses Thema sollten wir uns nochmal anschauen. Gelingt es denn noch in den Fleiß, sich zu bewegen? Oder wie weit verändert gerade der Einsatz von Digitalisierung, KI und so weiter? Fegt wie so ein Tsunami. Mir ging heute noch das Bild, das ist wie ein großer Tsunami, der jetzt gerade schon längst anbrandet. Und die Leute sind auch auf ihren Schlauchbooten unterwegs oder auf ihren Luftmatratzen. Also da sollten wir bei Zeiten mal drüber sprechen, was für individuelle Strategien kann es auch geben. Deswegen hatte ich ja eben den Begriff Adaptabilität.
Genau.
Welche individuellen Strategien kann es geben? Gibt es etwas, was wir als Berater vielleicht auch schon mal vordenken können, anbieten können? Da hätten wir Futter zum Nachdenken.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es ist auf jeden Fall relevant.
Diese Art
von Umweltbedingung sollte zum Thema gemacht werden. Und wer es nicht tut, dem bestraft das Leben.
Irgendwie schon. Thomas, vielen Dank dafür. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir Begriffe anzugucken, zu schärfen. Und nicht nur, wie du sagst, von der Herkunft sie anzuschauen, sondern auch von ihrem Bedeutungswandel, der ja immer auch etwas aussagen kann. Das macht Freude und ich denke auch im Namen der Hörerinnen und Hörer vielen Dank, dass du wieder mal zur Verfügung gestanden hast.
Sehr gerne.
Und gerne bei Zeiten erneut.
Oh Gott, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Auf bald. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald.